Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Brennwald Talk. Wir reden heute in einer besonderen Konstellation mit dem Markus Somm. Er ist der Verleger und Chefredakteur vom Nebelspalter und dem Michael Herrmann. Er ist einer der einflussreichsten Politologen der Schweiz. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Michael. Michael, bevor ich sage, über was wir reden, nämlich über die Schweiz vor allem und natürlich politische Themen, vielleicht stellst du dich am besten gerade ganz kurz selber vor. Wer bist du, was machst du?
Genau, du hast schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich so einflussreich bin, ich bin aber schon als Weile dabei, gehöre schon ein bisschen zum Inventar von der Schweizer Politik, beobachte sie schon lange. Ich bin jemand, der eigentlich ja nicht politologisch, also ich bin eigentlich ein Hobbypolitologe, ein Amateur. Ich habe Geografie studiert, habe mich eigentlich immer so ein bisschen für räumliche Themen interessiert, für Visualisierung, von komplexen Zusammenhang. Und bin eigentlich später auch in die ganze Umfragenforschung eingestiegen, mache jetzt aber einen grossen Teil mit meiner Firma Meinungsforschung. Das ist ein wichtiger Teil geworden. Ich kommentiere aber auch Politik, habe Kolumnen im Tagesanzeiger, in der Media. Und unter das ich auch aktiver Politik interessiert bin, aus der Beobachterrolle raus, kenne ich gut aus und bin aber, so ein bisschen im Hintergrund auch ein bisschen tätig.
Genau. Also eben wirklich ein Politologe, der sehr viel, analysiert. Und wir können es ja da auch gerade thematisieren. Politologen sind normalerweise, meint man, unabhängig und neutral. Ich glaube, von Claude Lauzon weiss man, dass er ein Sozialdemokrat ist. Und bei dir hat sich in den letzten Jahren für mich auch herauskristallisiert, dass du, wenn du in der Nähe dich würdest ansiedeln, parteipolitisch wärst, meinst du bei den Sozialdemokraten, oder?
Das ist aber nicht das, was das Gerücht ist.
Das gehört da nicht.
Sicher, okay.
Und Sozialdemokraten finden das auch überhaupt nicht so.
Okay.
Also ich bin immer schon linksliberal gsi, also ich bin ein Liberaler, der eher am linken Flügel von der Liberalen ist. Und irgendwann ist es dort eine Partei gegeben, die grünliberal heisst, nachdem ich das schon lange war. Und ich bin einfach von meiner Haltung, von meiner Position her, denen am nächsten, ohne dass ich Mitglied bin und ohne dass ich die würde vertreten. Und ich bin durchaus kritisch zu denen, aber ich habe eine politische Haltung. Ja, und das gehört mir auch sicher ein bisschen raus, wenn ich rede.
Also, gut, das ist ja interessant, weil ich hätte eigentlich darüber reden, wo stehen wir mit dem Land in der Schweiz anderthalb Jahre vor den nächsten Wahlen. Das ist dann im Oktober 2023. Was für einen Einfluss hat der Krieg in der Ukraine auf die Schweizer Politik und warum kommen wir in den wichtigsten Fragen in diesem Land praktisch kaum weiter? 2019 sind die letzten Wahlen gewesen, eine sogenannte Klimawahl, eine grüne Welle. Jetzt haben wir ungefähr 17 kantonale Wahlen hinter uns und es zeigt sich folgendes Bild. SP verliert am meisten, sehr, sehr deutlich. Die SVP verliert ebenfalls. Die grossen Sieger, die allergrössten Sieger sind die Grünliberalen und auch ein bisschen die Grünen. Und die Frage stellt sich für mich in dem Bild rein, hat die grüne Welle noch die Kraft, die sie 2019 hatte? Die Antwort ist nein.
Die Antwort ist nein, ja. Und zwar muss man schon sehen, die Welle 2019, die hat sich ja erst eigentlich kurz vor der Wahl 2019 aufgebaut. Also es ist vor allem mit der Wahl in Zürich, wo man das schon gesehen hat, wo es ähnliche Ausmaße hatte. Aber vorher, in den Jahren vorher, haben die Grünen schon ein bisschen gewonnen, aber immer so 1, 2, 3 Punkte maximal. Die Grünliberalen haben noch nicht viel gewonnen. Und dann ist in dem 19. eigentlich hat sich wie so ein Perfect Storm aufgebaut und dann ist die grosse Welle gekommen. Und was wir jetzt eigentlich sehen, in den Kantonen müsste jetzt eigentlich die Welle wie weiterrollen. Und zwar im gleichen Ausmaß, wenn sie die Kraft würde behalten. Aber wenn jetzt die Resultate anschaust, in allen Kantonen, ist es bei den Grünen deutlich weniger gewesen als die 7% gewesen, was sie dann gewonnen haben. Das ist also wirklich für schweizerische Verhältnisse ist das enorm viel. Mhm. Und ich sehe einfach die Kraft nicht mehr. Und die Grünliberalen, ja, die sind näher bei dem, was sie bei 19 waren, als die Grünen. Aber auch dort, ich denke jetzt, für viele Kantone sieht das gut aus für die nächsten Wahlen, aber gerade im Kanton Zürich, wenn man jetzt zum Beispiel die Wahl in der Stadt Zürich vergleicht oder in der Stadt Winterthur, sind selbst dort die Grünliberalen eigentlich weniger stark gewesen, als sie noch 2019 waren. Also einfach, wenn man ein bisschen an dem misst, was 19 passiert ist und was ja dann nachher Benchmark ist für die nächsten Wahlen 23, ja, sieht man, dass die Kraft nicht ganz so gross ist wie damals.
Aber es ist ja sicher trotzdem markant, um zu sehen, wie stark das vor allem die Grünliberalen zugelegt haben in diesen 2,5 Jahren. Immer noch. Wie magisch irgendwie das Label ist, Grün und Liberal.
Ich weiss nicht, ich glaube, die Grünliberalen, die profitieren enorm von der säkularen Formschwäche von der SP. Ich glaube, die SP ist das Problem und deshalb legen die Grünliberalen so schaurig stark zu, weil der ganze, und ich glaube, Michael, du bist nämlich ein so gutes Beispiel eigentlich, oder? Ja. Ich meine, die SP ist in den 90er Jahren eigentlich fast endgültig zu einer Mittelschichtspartei geworden, oder? Also, die Arbeiterpartei ist schon in 70er Jahren langsam zurückgegangen, aber ist immer noch da gewesen, 80er Jahre auch. Und ich würde sagen, mit den 90er Jahren fängt das an, dass die SP ganz klar eine Mittelschichtspartei wird, wo sehr viele Leute, wir alle sind wahrscheinlich mal der SP näher gestanden, klassisch sind eigentlich, gute Ausbildung, gehören zu der Mittelschicht und so weiter.
Urban,
und das heisst natürlich auch EU-freundlich, und das ist das grosse Thema gewesen in den 90er Jahren und dann auch in den Nullerjahren zuerst. Und das hat die SP zuerst irrsinnig gut können abholen. Das hat Peter Bodemeister für das gestanden, für den EU-Kurs, und den hat man auch nicht aufgegeben, sondern das ist ganz wichtig gewesen. Und ich glaube, jetzt ist schon ein Punkt gekommen, wo die SP in ein Dilemma gekommen ist, dass sie gemerkt hat, also da haben wir ja erlebt beim Rahmenabkommen, dass sie dort stark in ein Dilemma kommt zwischen dem Europaflügel, wo wahnsinnig wichtig ist für einen gewissen Teil von ihren Wählern, vor allem in der Deutschschweiz, vor allem in den grossen Städten, und den Gewerkschaften, die Partei finanzieren. Also das Gold geht, die Partei kann nicht gegen Gewerkschaften vorgehen, kann aber auch aus ideologischen Gründen nicht vorgehen gegen das, weil die Arbeiterbewegung ist schon der DNA von dieser Partei. Und ich glaube auch eben das Beispiel von Deutschland, aber auch von Labour in England, hat ja die SP auch immer wieder sehr vorsichtig gemacht. Weil sie immer gewusst haben, wenn wir die soziale Frage aufgeben, dann verlieren wir auch. Mhm. Und ich glaube, in dem Sinn ist es auch ein Dilemma. Sie können sich bewegen, wie sie wollen, sie verlieren.
Und ich glaube, von dem... Jetzt bist du natürlich sehr, sehr analytisch. Und man kann es jetzt auch viel populistischer sagen, wenn man über die neuen Präsidenten der Parteien redet, dann ist das Duo Cedric Wermuth, Matthäa Mayer in einer schwierigen Präsidentschaft.
Ja, es ist wirklich so, dass es ja eigentlich, ich würde sagen, es könnte ja eigentlich eine gute Zeit sein für die SP. Wenn man schaut, wie sich das Abstimmungsverhalten von der Schweizer Bevölkerung in den letzten Jahren entwickelt hat, dass man jetzt so klar eben Nein gesagt hat zu dieser leichten Korrektur von der Stempelsteuer, Emissionsabgabe, dass 60% zu der Pflegeinitiative ja gesagt hat, ja, das ist pandemiebedingt auch gewesen, aber trotzdem, das ist nicht einfach so gewesen, wie früher in der Schweiz politische Entscheide gefällt sind worden. Also ich sozusagen, Bereitschaft, mehr Geld auszugeben, aber starker, grosser Staat zu haben, ist eigentlich gestiegen. Und gleichzeitig ist die SP so in Defensiv. Und da muss es schon etwas haben mit was ist die Identifikationsfläche von diesem Führungsduo? Und ich finde es noch spannend, ich habe letztens den Rudi Strahm getroffen, der ja auch so auf kritischer Distanz zu der SP ist. Mhm. Und ich würde vielleicht sagen, ich bin etwa am gleichen Ort zwischen links und rechts wie er, aber trotzdem meistens nicht einer Meinung mit ihm. Und dann habe ich mich gefunden, ihn spricht das Duo nicht an, weil es für ihn ist es so zu gender- und kulturell und öko, oder? So ein bisschen der Gruf. Aber mich spricht es auch irgendwie nicht an, weil es mir zu wenig... Also für mich sind jetzt links und zu wenig progressiv, zu wenig europafreundlich und so weiter. Also irgendwo...
Zu wenig europafreundlich?
Also im Sinn, ja, jetzt haben sie das Europa... Also ich rede jetzt von der realen europapolitischen Debatte und nicht von der Vision von etwas, das gar nicht zur Diskussion steht. Ja. Also es ist wie so, es spricht sozusagen beides nicht an. Also das, was du vorher gesagt hast, oder? Es ist irgendwie... Du kannst ja in beide Richtungen ein bisschen ausstrahlen oder du kannst weder die eine noch die andere Richtung ausstrahlen. Und das grosse Problem von der SP ist wirklich, das ist eine immer engere Blase geworden. Oder? Sie sind sich immer mehr ähnlich. Es ist schon sehr stark das von der Juso geprägte Milieu. Und sie kommen nicht mehr aus diesem Milieu raus. Und sie haben auch keine Kontrollgruppe mehr, weil die ja gar keinen Einfluss mehr haben in der Partei. Andere Leute, die anders positioniert sind. Bei Frontex, oder? Ist das ja sehr massiv sichtbar geworden, dass sie einfach so wie eine Art, einfach nur noch die linksaktivistische Sicht Und die Sozialdemokratie, wenn das eine Volkspartei sein will, dann müssen die einfach breiter sein. Und das sind sie mal gewesen, haben auch andere Leute gehabt. Zuerst waren das eher auch Gewerkschaften gewesen, die so ein bisschen das Konservative, Staatstragende gehabt haben. Dann ist es die Mittelschicht geworden. Und das fehlt jetzt ein bisschen, oder?
Ja, weißt du, und ich glaube, die Mittelschichten, die gross geworden sind mit der SP, oder? Die Helbricht, das ist auch für unsere Generation. Wir sind in den 90er Jahren politisiert worden und dann das erste Mal bei der SP gelandet. Wegen der EU-Frage und so weiter. Die sind ja jetzt alle älter geworden. Die sind alle jetzt auch in guten Positionen, meistens in der Verwaltung oder in den Universitäten, in den Medien und so weiter. Die sind älter geworden mit der SP. Und jetzt haben sie plötzlich eine Führung. Und sie haben vor allem auch eine Fraktion, die von dieser Führung stark geprägt wird, die meiner Meinung nach pubertär ist. Entschuldigung, es ist pubertär. Die User-Vorstellungen von dieser Welt sind pubertär. Und für einen Chefbeamten, der im Kanton Zürich arbeitet, immer SP war, der kann sich eigentlich nicht identifizieren mit dem, wofür die SP jetzt steht. Das ist das Erste. Und das Zweite, glaube ich, eben wirklich, dass so die rechten Sozialdemokraten, die gehen jetzt weg. Und die gehen
gibt's zu den Grünen überall.
Ja, natürlich,
also das,
die gehen zu den
Grünen. Also rechts, das
ist immer relativ.
Also ja, links von der Mitte, aber innerhalb von der SP.
Rechte Flügel,
Sozialdemokraten, das ist der Schawinski, Ledergerber-Flügel, oder? Das sind so die Leute, die sind sehr EU-freundlich, das ist ganz wichtig, oder? Internationalistisch in dem Sinn, sozial eingestellt, aber dann schon auch mit gewissen Bremsen noch. Also, das sind nicht total Etatisten, oder? Mhm. Das ist ein Ledergerber sowieso nicht gewesen. Ein Schawinski, der auch nicht und so weiter. Und die Leute, die werden ja gar nicht mehr abgeholt. Ich meine, die Leute, die ich jetzt für als vernünftige Sozialdemokraten bezeichne.
Aber auch die Konservativen wie der Strahm, die werden ja auch nicht abgeholt. Also, es ist wirklich beide Richtungen fehlt nicht Ausstrahlung. Und du brauchst halt auch eine gewisse Ausstrahlung über dein urärzte Kernmilieu aus, ja. Sonst funktioniert es einfach nicht.
Und mit dem würde ich eben auch sagen, dass die Grünliberalen aus meiner Sicht, ich glaube, die Grünliberalen machen zurzeit total viele Fehler, machen alles falsch. Ja, sie machen alles falsch, weil sie leben jetzt zurzeit von dem Phänomen, wo wir geredet haben. Und das ist natürlich heikel, weil du eigentlich Erfolg hast, weil der andere Misserfolg hat. Weil ich meine, für was stehen denn die Grünliberalen?
Ist das eine gleiche Meinung?
Ausser die EU-Frage. Ausser die EU-Frage, und das würde ich jetzt als Grünliberalen auch pushen, aber sonst muss ich sagen, bei den grünen Fragen sind sie genauso dogmatisch wie die Grünen. In den sehr vielen sozialen oder Fragen vom Staat und so weiter sind sie eigentlich links. Alles das, was Liberale soll sein, was sie mal versprochen haben, ist meiner Meinung nach nie nicht. Und vor allem, wenn du schaust, wie sie entscheiden, wie sie im Parlament sich verhalten, wie sie dort abstimmen, dort ist einfach alles links. Und sie profitieren jetzt von dem. Hm. Dass der Ruf besser ist als eigentlich die Realität.
Also das Liberale im Namen stimmt deiner Meinung nach nicht.
Also sie sind von der Positionierung, oder wir machen das Rating für die NZZ, wo wir das Abstimmungsverhalten im Parlament empirisch untersuchen. Und dort ist es immer noch so, dass wenn man jetzt hier von links minus 10 bis rechts plus 10 das anschaut, dann ist in die SP und die Grünen, die hocken fast alle auf zwischen 9 und 10, also minus 9 und minus 10, also die gibt es auch praktisch keinen Unterschied mehr. Also dort haben wir wirklich die totale Schliessung. Ja. Und dann gibt es schon noch immer eine recht grosse Lücke und dann erinnere ich bei minus 2 bis minus 3 und dann die GLP und dann fällt bei minus 1 von der Mitte an. Also die sind schon immer noch näher,
ja,
näher bei der Mitte. Ja, also für die
sind es...
Genau, aber wenn du sozusagen die Lücke, zumindest wenn du die Marktlücke anschaust, sind sie nicht so schlecht positioniert. Und was sicher ist, du hast jetzt gesagt, sie holen die Stimmen vor allem von der SP und ich glaube auch, also was empirisch rausgekommen ist, bei der letzten Wahl haben sie mehr Stimmen von der FDP geholt. Bei der letzten Wahl ist auch die FDP in der Krise gewesen, in einer schwierigen Situation, in der Defensive. Und ich denke, wenn sie jetzt wieder zulegen, dann werden sie die Stimmen eher von links holen, weil das jetzt stärker sich dorthin verlagert hat. Sie werden auch eher Stimmen holen, weil sie jetzt auch eher überhaupt wahrgenommen werden. Oder vorher sind sie immer gestrichen worden bei den Berichten und jetzt werden sie wahrgenommen. Und das ist tatsächlich ein bisschen das Problem, dass sie irgendwann überschiessen könnten. Und sie brauchen eben, also sie brauchen ja den liberalen Flügel, sie brauchen den bürgerlichen Flügel, um eine Art wirklich die Breite der zu haben in der Mitte.
Das macht sie auch attraktiv, gut, ja, oder? Das Grünbürgerliche hat sie attraktiv gemacht. Und das glaube ich, sie müssen mehr grünbürgerlich sein. Das ist jetzt natürlich die Ansicht von einem Bürgerlichen auch. Aber
und ich denke, der ist eben der Grosse als Figur, ist eben nicht so der...
Also der ist gut für das.
Es ist ja lustig, die NZZ schreibt ja die immer so zu urbanen Hipster, oder? Aber das alles so Schawinski-Typen sind. Aber das ist ja eigentlich nicht das Milieu von den Grünliberalen. Es gibt ja ganz viel eigentlich so... Also die Grünliberalen werden auf dem Land gewählt und dort sind das eher eben so ein bisschen bürgerlicher Habitus, aber Solarzellen auf dem Dach und so E-Mobil. Und das Milieu müssen sie unbedingt auch haben, das dürfen sie nicht verlieren.
Gut. Jetzt haben wir lang über Verluste von der SP geredet und über Gewinn vor allem von den Grünliberalen und sehr, sehr wenig über die Formkrise von der SVP, auch über die Mitte, die ungefähr Status quo hat können behalten, die FDP auch, allenfalls mit ein bisschen Verlust. Aber ich habe eine Analyse gesehen, die gesagt hat, jetzt haben wir jahrzehntelang eigentlich Gewinn gehabt von der Polarisierung, SP-SVP, natürlich ein Gewaltsaufstieg von der SVP. Und das ist zum ersten Mal vorbei. Zum ersten Mal verlieren die Pol und irgendwo in einer Art Mitte haben wir einen Zuwachs, was eigentlich viele Leute als eigentlich wertvoll anschauen oder konstruktiv fürs
Land. Ich habe die Theorie von der Polpartei so also nie geteilt. Ich glaube, die kommt vom Longchamp. Und ich glaube, die hat er ja nur erfunden, um der bürgerlichen Mitte eine östliche Analyse zu geben. Weil dann hätten sie immer können sagen, ja, ist halt die zwei extrem, die legen zu und so. Das, denke ich, ist immer ein bisschen kurzsichtig gewesen, weil eben der Grund vom Erfolg von der SP hat zu tun gehabt mit dem, was wir vorher gesagt haben, mit dieser Mittelschicht-Veränderung. Und bei der SVP hat es zu tun gehabt mit dem Abstieg von der FDP und der CVP. Aber was ich würde noch sagen, zu einem bürgerlichen Lager. Formschwäche von der SVP, ja. Das ist völlig klar. Die haben ein eklatantes Führungs- und Nachfolgeproblem. Das ist logisch. Wenn so eine alte Eiche wie der Christoph Blocher langsam verdorren ist, falsch gesagt. Aber einfach nicht mehr der Schatten. Der wirft eben immer noch wahnsinnig Schatten.
Und die ist nicht nur der Christoph Blocher. Ich glaube, auch der Toni Brunner ist einfach eine markante Figur.
Ja, gewesen. Natürlich. Aber Toni Brunner war so eng mit Christoph Blocher. Das war immer noch Blocher gewesen, oder? Und jetzt ist das nicht mehr so klar. Aber ich erwarte eigentlich, dass die Bürgerlichen alle sich so etwas heben. Ich glaube, auch die SVP wird nicht wahnsinnig verlieren in der nächsten Zeit, habe ich das Gefühl. Sondern es wird einfach kein berauschendes Ergebnis sein. Aber die FDP wird sich so ein bisschen heben, die Mitte wird sich so ein bisschen
heben. Aber warum? Kann man sagen, ja, weil wir in Krisenzeiten leben?
Ja, ich bin nicht ganz sicher.
Ich muss schnell ausdenken, warum. Also erstens glaube ich, das ist ganz wichtig. Das glaube ich, ist auch der Grund, warum die grüne Welle abebt. Ich rechne damit, dass jetzt die Zeiten werden einfach härter. Also die Rezession kommt. Das ist immer ein bisschen besser für die Konservativen. Aber ich glaube, die Bürgerlichen sind politisch zurzeit nicht wahnsinnig fähig. Deshalb können sie das nicht ausnutzen. Ehrlich, wenn sie jetzt ein paar gute Leute hätten, die bürgerlichen Parteien, könnten sie meiner Meinung nach die nächsten Wahlen richtig deutlich für sich entscheiden. Oder? Weil es gibt so viele Themen, wo sie eigentlich, wir könnten jetzt sagen, wir können Recht bekommen. Mhm. Aber sie sind nicht in der Lage, das zu machen, sind auch untereinander zu verstritten.
Also, ich meine jetzt bei der Aufrüstung, beim Armeebudget.
Ja, aber die machen ja nicht richtig daraus, was man könnte machen, oder? Man könnte ja jetzt, meiner Meinung nach, die SDSB könnte man ja jetzt erledigen. Ich meine, das ist ja so peinlich, was jetzt da passiert ist. Das ist die Partei, die 30 Jahre gesagt hat, abrüsten. Ich weiss zum Beispiel gerade, das ist auch noch lustig, SPD habe ich jetzt noch gelesen, was die geschrieben haben noch vor 2 Jahren. Mhm. Keine Atomwaffen mehr in Deutschland und Merkel hat das gebrochen und hat nicht die Atomwaffen entfernt. Heute will kein Mensch mehr, der noch bei Trost ist, sagen, hey, wir wollen keine Atomwaffen. Weil wir haben gesehen, wie das unangenehm ist, wenn du keine hast. Aber ich will nur schnell sagen, ganz kurz Argument, ich habe das Gefühl, die Bürger stagnieren. Einfach, weil die Zeit an sich für sie gut ist, aber das Personal ist schlecht.
Michael?
Noch schnell zurück zu der Polarisierungsthese. Das ist echt lustig, die hat schon 2011 gegeben, das Ende der Polarisierung. Genau die gleiche These gegeben. 2015 hat er wieder die Rechte gewonnen, 2019 wieder die Linke. Also er würde einfach das sehr mit diesen grossen Thesen und von der Zeitenwende, es geht in der Schweiz jetzt, wo sich das Parteiensystem auch neu sortiert hat nach den 90er. Das ist es ja vor allem auch gewesen. Es war ein Neusortieren gewesen, dass eigentlich die SVP, die konservativen Kräfte aus der FDP und CVP und von der alten Partei geholt hat. Das hat sich irgendwie sortiert und jetzt ist es eher ein Auf und Ab und ich würde jetzt ein bisschen aufpassen mit den grossen Trendwenden. Aber, wo ich nicht ganz einer Meinung bin, ich bin nicht so sicher, dass es einfach nur so ein bisschen stagniert, sondern ich habe das jetzt noch nicht empirisch belegt, aber ich würde mich wenigstens überrascht sein, wenn die FDP würde zulegen. Und zwar, weil ich echt das Gefühl habe, dass sie mit der neuen Führung passt eigentlich die Führung besser zu ihrem Milieu, als es mit der Frau Gössi war. Also Frau Gössi hat etwas versucht, also sie ist ja eigentlich selber vom rechten Rand von der SVP, von der FDP. Und trotzdem hat sie den Stand gemacht, dass sie plötzlich das Umwelt-Klimathema zum grossen liberalen Thema gemacht hat. Und ich meine, sie hat dort etwas gespürt und tatsächlich ist etwas passiert damals im 18, in dem trockenen Sommer ist das plötzlich ein grosses Thema auch in bürgerlichen Kreisen geworden. Aber es hat dann trotzdem nicht bedeutet, dass jetzt die FDP so plötzlich zu dieser Klima-Frontrunner-Partei ist. Es ist ein Thema, das parteilich fast nur mehr können verlieren. Und sie hat das so zum Identifikationsthema gemacht. Also strategisch eigentlich völlig das Verkehrte, was man machen kann. Und der Thierry Burkhardt ist eigentlich viel mehr wieder so ein bisschen auf dieser Philipp-Müller-Linie, oder? Wo eigentlich die FDP dort herführt, wo sie hergehört, nämlich rechts von Mitte, solid bürgerlich. Und ich glaube, einfach das kann schon einen gewissen Zeitgeist jetzt auffangen, oder? Das kann jetzt dazu führen, dass, ja, dass man findet, okay, das ist wieso. Und auch wenn du sagst, es wird wieder härter, die Wirtschaftsfragen werden wichtiger, würde es mich nicht überraschen, wenn am Schluss die FDP gut dasteht für
den nächsten. Ich glaube, es langt einfach nicht mehr. Weißt du, die eineinhalb Jahre, das ist ja, also, es ist eigentlich fast nur noch ein Jahr. Es geht jetzt so schnell. Und ich meine, es ist für mich die ähnliche Erfahrung mit dem Gerhard Pfister. Also, ich halte den Gerhard Pfister für wirklich einen hochbegabten Politiker. Ich glaube, er ist von der Positionierung her sehr gut für die Mitte. Ich bin ja immer der Meinung gewesen, aber klar, ich bin ja auch auf dieser Seite immer der Meinung gewesen, die CVP oder die Mitte würde viel mehr zulegen, wenn sie einfach wieder bürgerlicher wären. Weil bürgerlich ist einfach in der Schweiz immer noch ein Erfolgsrezept. Das ist ein bürgerliches Land. Entschuldigung, es ist ein bürgerliches Land.
Gut, das bürgerliche Land hat 54% für Konzernverantwortungsinitiativen, 60%. Ja, aber es hat sich aber schon ein bisschen verändert.
Nein, weißt du, bürgerlich meine ich jetzt wirklich auch kulturell.
Ja, kulturell.
Weißt du,
ja.
Mental, was heisst bürgerlich? Das heisst ja das, wo die Linken ab und zu sehr stark können profitieren, nämlich eben Konzernverantwortungsinitiative geht ein bisschen da rein, dass der Bürgerliche in der Schweiz auch findet, ja, die Konzerne, die sind ja so gross und globalisiert und dann viele Ausländer drin und so. Und deshalb findet es, die Konzerne haben es jetzt nicht mehr so gern und von dem haben dann die Linken profitiert. Aber
darf ich schnell da einhaken, weil das tut mir eben schon wichtig. Ich will deinen Widerspruch noch ein bisschen mehr hören, oder? Du hast ja auch die Stempelsteuer erwähnt. Und andere Vorlagen, Abzockerinitiative ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber wir haben wirklich eine Massierung von linken Erfolg mit Initiativen, die nicht liberal sind.
Nein, da gibt es ja also nicht viel. Aber die Stempelabgabe ist ein Klassiker, das ist einfach so schlecht aufgelegt gewesen vom Parlament, da bringst du gar nie durch. Das hättest du nie durchgebracht, auch vor 30 Jahren. Erstens ist es total kompliziert, die Leute kommen nicht raus, wissen nicht, wer das ist. Zweitens eben Steuer, wo nur die grossen Konzerne zahlen
müssen. Ja, aber es hat in den 90er Jahren eine ähnliche Abstimmung.
Ja, aber nein, gegeben, und
die
aber
hat sagen wir jetzt, wo sind,
schau mal, aber wenn du jetzt überlegst, CO2-Gesetz, das ist eine ganz brutale Niederlage für die Linken. Oder wenn du jetzt schaust, Kanton Zürich, ältere Zeit, 70% nein. Oder wenn du so schaust, Stimmrechtsalter 16, nein, ich finde in den Abstimmungen, finde ich, dass die Linke nicht wahnsinnig viel
Erfolg du musst aber unterscheiden, sozusagen, es gibt viele linke Herzensthemen, die keinen Erfolg haben, die es schwierig haben. Aber das haben wir jetzt gerade in Zürich gesehen. Das war eigentlich total kontraproduktiv für die Linke, weil das eigentlich die Thema getötet hat. Aber gleichzeitig siehst du einfach in der Schweiz, dass das Argument, es ist gut für KMU, dann ist es gut für die Schweiz, das zieht nicht mehr einfach so. Es ist einfach so, dass sozusagen, Bereitschaft, auch mehr Staatsmittel einzusetzen. Mhm. Und das ist nicht einfach, das sind nicht alles linke Kernthemen. Mhm. Dass die Bereitschaft, mehr Staatsmittel einzusetzen, dass man nicht unbedingt für die Unternehmen primär nur ein gutes Umfeld schaffen, sondern dass man mehr denkt, oh, ich will auch meine Gebühren haben, ich will noch mehr Gebühren vom Staat bekommen, ich will noch mehr entlastet werden. Dort hat wirklich etwas sich verändert. Also sozusagen die Vorstellung, dass was gut ist für die Wirtschaft, ist gut für die Schweiz. Die Vorstellung, dass der Staat sich selber regulieren, das ist ja etwas sehr Schweizerisches immer gewesen, oder? Du brauchst ja nicht eine staatliche Regulierung von jedem Bereich, sondern es ist eine Selbstregulierung. Das ist nicht mehr so fest. Und das sehen wir auch gerade in der Zeit von der Pandemie. Und das ist eine Bereitschaft, dass der Staat da ist und das rettet. Das hätte nicht das Verhältnis vom Staat verändert. Und das ist nicht ein Widerspruch zu diesen vielen linken Niederlagen, weil das macht die Schweiz noch nicht links. Aber sie ist weniger staatskritisch und sie ist weniger unternehmenfreundlich, als sie auch schon gesehen
hat. Nein, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass du jetzt eine Karikatur von der alten bürgerlichen Schweiz zeichnest, oder? Ich glaube, erstens, die Schweiz war nie ein Land gewesen, wo erst aus Prinzip staatskritisch war, also die bürgerliche Mehrheit, sondern das ist ja, weil es ja immer ein Do-it-yourself-Staat war in der Schweiz, oder? Das ist ein Milizsystem, wir alle sind involviert und so weiter. Hast du nie so eine staatskritische Meinung gehabt in der Schweiz, wie zum Beispiel vergleichbar in Amerika, wo es Government ist ein Problem, das war nämlich mal der König gewesen, und nachher ist der Präsident und so weiter. Das haben wir sowieso nie gehabt. Und das Zweite wegen der Wirtschaft, dort würde ich deinen Eindruck teilen, das stimmt. Aber dort hat es zu tun mit einem kolossalen Glaubwürdigkeitsproblem von den grossen Konzernen. Die grossen Konzerne, wenn die auftreten oder wenn die involviert sind, dann verlierst du. Weil die sind so unsympathisch. Ich meine, CS, müssen wir gar nicht anfangen, die sind einfach nicht mehr sympathisch. Die Schweizer haben die grossen Firmen nicht mehr gern. Es sind nicht mehr unsere Firmen. Das hat auch zu tun mit den vielen Ausländern natürlich, wo die Aushängeschilder sind und so weiter. Auch wenn sie völlig tüchtig sind, aber sind wir nicht mehr unsere Firmen.
Und das deshalb ist,
und bei der Stempelabgabe, oder? Wenn du halt einfach sagst, ja, KMU hat das lange einfach nicht mehr. Du musst halt schon glaubwürdig sein. Aber wenn der Schweizer das Gefühl hat, es geht um grundsätzliche Fragen. Weisst du, eben, liberalen Arbeitsmarkt zum Beispiel. Da bin ich absolut überzeugt, dass jetzt abgesehen von den 30%, die links sind, die anderen 70% instinktiv immer noch bürgerlich eigentlich stimmen.
Aber nehmen wir, aber
das hat, also glaube ich, hat sich nicht verändert.
Nehmen wir doch den auf, weil es sind wie mehrere Sachen im Raum. Oder? Es stimmt natürlich auch, was der Michael sagt, dass der Staat zugelegt hat, dass er sich mehr Kompetenzen genommen hat, auch während der Corona-Zeit natürlich, und dass er tendenziell wächst. Er wächst immer mehr. Und das Gefühl habe ich auch, wo der Michael sagt, dass die Leute sogar bereit sind, ihre Sachen abzugeben an den Staat und eine Anspruchshaltung haben an den Staat. Das siehst du in dem Fall nicht.
Nein, das sehe ich so nicht. Ich glaube, erstens,
aber der Staat wächst.
Also, der wächst wahnsinnig. Und das finde ich das größte Problem, das wir haben. Aber
gleichzeitig ist es spannend, dass es, also, Finanzthemen, Steuern, und das fragen wir auch ab bei den Herausforderungen von der Politik, aus Sicht von der Bevölkerung, ist immer irgendwie ganz dahinter.
Ja,
das sind irgendwie, die Leute sind offenbar bereit, Steuern zu zahlen.
Ja, es geht alles gut, immer noch.
Nein, es ist nicht nur das. Der Schweizer ist eben eigentlich konservativ. Und wenn die Steuern mal höher sind, dann tut das auch nicht mehr senken. Weil senken wäre dann eigentlich die Reform, oder? Also, ich glaube, das ist das Problem. Also, ich meine, Steuersenkung ist in der Schweiz immer schwer gewesen. Ist immer sehr schwer gewesen. Und wir haben nur deshalb viel Steuern, weil wir ein föderalistisches System haben. Aber ich meine, die direkte Bundessteuer. Ob Verdeckel, ich meine, das ist immer noch provisorisch, aber es ist einfach immer noch da, wir bringen sie nie mehr weg. Ja. Und da können die Bürgerlichen machen, was sie wollen, die bringen sie nicht weg. Also ich glaube, in der Schweiz ist es irrsinnig schwierig. Eine Steuer, die es gibt, abschaffen, dann kannst du vergessen.
Man weiss von den wenigen Ländern, die eine Vermögenssteuer haben.
Ja, genau. Also es ist wirklich schwierig. Ja. Aber,
also die Erbschaftssteuer ist abgeschafft worden. Die Erbschaftssteuer,
ja, das stimmt. Aber was ich noch will sagen zu dieser These, du hast ja auch mal das geschrieben gehabt, und ich glaube, also vielleicht hast du recht, ich hoffe natürlich nicht, dass du recht hast, aber ich glaube, die Pandemie war so eine Ausnahmesituation, wo die Leute halt auch, wie sie keine Ahnung haben, was ist jetzt das für eine Krankheit. Ich meine, wir gehen alle zum Arzt und vertrauen dem Arzt. Und das ist ein bisschen ähnlich, oder? Wenn eine Pandemie herrscht, dann haben wir einfach dem Daniel Koch vertraut, oder dann halt einmal eine Berse, weil wir Angst haben. Und ich bin jetzt noch nicht so sicher, ob das anhebt. Kann ja sein, dass es anhebt, dass wir viel stärker dem Staat vertrauen. Ich hoffe es nicht, ich glaube es auch nicht.
Ich habe schon mal so eine Analyse gesehen, also, welche Wörter gebraucht werden im Parlament. Und das ist zum Beispiel Deregulierung, Liberalisierung. Das ist in Ende 90er Jahre, hat das so einen Höhepunkt gehabt. Seither geht es immer mehr runter. Und irgendetwas ist ja passiert, oder? Es ist etwas passiert. Swiss Air Grounding ist gewesen, 9-11 ist gewesen, dann eine Bankenkrise ist gewesen, Bankenrettung, UBS-Rettung. Und das hat doch wie, also vorher hat mir doch in der Schweiz viel mehr so die Vorstellung gehabt, ein Haushalt ist irgendwie, also zum Beispiel die Schuldenbremse ist ja massiv angenommen worden. Das ist total populär gewesen. Und der Staatshaushalt muss ein bisschen, der Staat muss Wirtschaft, wie sozusagen die schwäbische Hausfrau. Und wir tun schon eigentlich spätestens bei der UBS-Rettung, wo man wie gesehen hat, okay, man kann da ganz viel Geld reinfallen und das stabilisiert eigentlich das System. Und jetzt auch wieder in der Pandemie, wo eigentlich die Hilfe sehr, ja, auch nicht so gut kontrolliert, oder man hat einfach mal auf ganz viel Geld ins System da und das hat eben das System stabilisiert, dass das Mindset der Leute ändert, dass man eher findet, okay, ja, also man kann ja, der Staat übernimmt einfach, wenn man ein Problem hat. Und spannend wird es jetzt schon, jetzt gibt es ja Inflation, oder? Und mich erinnert jetzt ein bisschen an die 70er Jahre, oder? Und jetzt rede ich noch so, jetzt gefällt es dir nämlich gerade. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hast du auch so eine Phase gehabt von Big Government. Oder du hast eine Phase gehabt, wo The Great Society, oder, wo die Sozialsysteme aufgebaut wurden und wo man immer mehr gemacht hat. Mhm. Und dann in den 70er Jahren, Ölkrise, Inflation, ist ja der grosse Umschwung gekommen. Ist wie der Konsens vom starken Staat zusammengefallen. Und dann ist Thatcher und Reagan gekommen und das hat ja sehr viel näher verändert. Und, mhm. und mir nimmt es jetzt Wunder, aber jetzt hat ja das immer gut funktioniert. Man kann Geld ins System fallen, Preise sind stabil geblieben, das System hat stabilisiert. Was heisst das jetzt, wenn es so Inflation gibt? Kann das jetzt nicht wieder eine Art, ich glaube, es ist nicht 1:1 70er, aber es könnte auch eine gewisse Wiederholung von dieser Situation geben, dass jetzt plötzlich eben wieder, wenn es negative Folgen hat, wenn man das spürt, wenn man nicht mehr so Vertrauen hat in den Staat, dann wieder das Gegenteil kann kippen. Aber wir sind jetzt einfach so in der langen, anhaltenden Phase gewesen, wo es eigentlich immer irgendwie funktioniert hat, wenn der Staat noch mehr Geld ins System geschossen hat.
Also für mich ist es so gewesen, das ist jetzt die oberflächliche Sicht, oder? Man hat jedes Problem immer mit Geld gelöst. Nationalbanken haben Geld im Übermaß gedruckt und in den Kreislauf hineingebracht. Und man hat eigentlich durch das grundsätzliche Problem nur vergrössert, oder?
Und hat aber keine Teuerung gehabt, oder? Solange man keine Teuerung hat.
Und das ist hochexplosiv in meinen Augen.
Aber
weil die Staaten haben sich billig verschulden können. Und das haben auch alle gemacht. Natürlich, vor allem im Süden von Europa.
Aber in der Schweiz natürlich nicht. Weißt du, in der Schweiz, ich finde die Erzählung, die du beachtest oder die du jetzt auch anziehst, die sind richtig für andere Länder. In der Schweiz ist es immer schon anders gewesen. Ich meine, Big Government. Natürlich sind wir auch prägt in den 50er, 60er Jahren von dieser Vorstellung, man kann alles planen und so. Und das hat man schon gehabt. Aber
also,
trotzdem,
haben wir die AHV aufgebaut.
Ja, so aber weißt du, ich meine, das ist alles wahnsinnig bescheiden gewesen im Vergleich zu anderen Ländern. Weil das wissen wir alle. In der Schweiz gibt es nie den grossen Wurf, es gibt nie die grosse Reform. Und deshalb gibt es auch nie die grosse Reaktion. Weil unser System tut alles so immer im Prinzip moderieren, dass du nie so grosse Strömungen hast. Und da, wo du vorher gesagt hast, weißt du, Deregulierung und Liberalisierung, das sind immer Begriffe gewesen, wo in der Schweiz nochmal irgendwelche HSG-Professoren Freude gemacht haben und die haben daran geglaubt. Aber das ist nie in der politischen Debatte wirklich ein Begriff gewesen, wo du kannst Leute gewinnen. Also wenn wir jetzt einfach mal die SVP nehmen, als die erfolgreichste Partei auf der bürgerlichen Seite, die haben nie von neoliberal geredet. Die haben nie von Deregulierungen geredet. Die haben doch immer gewusst, das kommt
der Blocher,
in der Schweiz nicht
an. Ganz am Anfang.
Ja, aber der hat sehr schnell gemerkt, das bringt nichts. Oder in der Schweiz, du musst nicht kommen mit Liberalisierung, auch wenn es recht ist. Ich bin ja der Meinung, ich bin ja neoliberal bis ins Markt. Ja. Aber neoliberale Reformen sind in der Schweiz nie beliebt gewesen. Sie sind auch nicht wichtig gewesen und wir haben auch nicht viel gemacht. Wir haben die Schweiz, die PTT auseinandergenommen. Wir sind alle nicht zufrieden, wie es passiert ist. Alle sind eigentlich hässig mit Swisscom hat man nicht gern, Post hat man nicht mehr gern. Man hat das alles nicht mehr gern. Und früher die PTT haben alle Leute gern gehabt. Und ich glaube, eher, was du vorher gesagt hast, jetzt nein, wegen dem veränderten Verhältnis zum Staat. Ich weiss nicht, ich glaube eben nicht, dass sich das verändert hat. Es hat sich der Staat enorm erweitert, ohne dass die meisten Schweizer sich wirklich bewusst sind. Sie wissen es zwar in ihrem eigenen Bereich. Ich meine, du kannst mit jedem KMUler oder mit jedem Lehrer auch reden. Und die sagen dir alles Gleiche. Überall mehr Bürokratie.
Jedem Arzt.
Jedem Arzt. Überall mehr Bürokratie. Jeder merkt es.
Also ich bin auch KMU. Ja? Ich merke es nicht. Das Einzige, was ich merke, was ich merke,
das nicht.
Ich habe
keine Bürokratie.
Du bist lang aufgestellt.
Du musst doch auch.
Es ist
alles.
Also das Einzige,
was... Mehrwertsteuer, Abrechnung,
das ist doch einfach.
Ja gut, wahrscheinlich
hast du
ein
Spezialding. Wir sind
11 Leute, ja.
Also ist es nicht super klein. Also, ja. Nein,
du bist kein Produkt anbieten, das reguliert ist.
Genau, das stimmt. Aber jetzt für mich ist es nicht, ist Bürokratie echt kein Problem. Wenn ich ein Problem habe mit dem Staat, ist, ich finde, die zahlen zu hohe Löhne. Für was sie, also für welchen Job. Also ich finde es, also es ist jetzt bei uns okay, oder? Weil wir irgendwie sichtbar sind, coole Sachen machen, darum finden wir Leute. Mhm. Aber eigentlich kann ich meinen Leuten nicht so viel zahlen, wie der Staat zahlt, oder? Und das finde ich ein Problem, oder? Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen und ich bin eigentlich nicht wirklich rein auf dem finanziellen, nicht konkurrenzfähig mit dem Staat.
Michael, ich finde das eine total interessante Beobachtung, wie sie stimmt ja auch für uns auch. Das stimmt, aber ich muss jetzt gerade kurz überlegen. Ich meine, es ist ein Nebelspalter. Ja. Ja, ich leide niemand von der Bürokratie. Ja. Eben, ich finde die AV-Abrechnung und so ist ein bisschen mühsam, da habe ich nichts damit zu tun. Aber du hast vollkommen recht, weil wir sind wahrscheinlich, und ich glaube, das hat politische Auswirkungen. Wir Journalisten oder du als Berater, Meinungsforscher, wir sind in einer Branche oder in einem Gebiet tätig, wo noch keine grosse Regulierung stattgefunden hat, oder? Ich meine, wir haben eigentlich Pressefreiheit. Dank dem Mediengesetz, das abgestürzt ist, kann der Staat nie irgendwie mehr sagen, du musst das und das und das machen. Aha. Aber wenn du in jedem anderen Geschäft heute, wo du tätig bist, merkst du das extrem, die mehr Regulierungen. Aber ich kann nur schnell das Argument noch schnell fertig führen. Ich glaube eben, dass die Schweizer, wie sie eben sehr unideologisch sind, Schweizer, haben sie ja nicht so die Vorstellung, der Staat wächst wahnsinnig und erdrückt uns. Das haben, die Schweizer haben das nicht. Das ist aus meiner liberalen Sicht natürlich bedauernswert. Weil ich würde gerne die Schweizer mehr dran bringen. Hey, Gott, Verdeckel lehren euch, oder? Aber es ist, glaube ich, schwer, das zu machen.
Ich finde es eine hochinteressante Analyse, weil ich genau das auch empfinde. Wenn du mit den Leuten redest, dann haben eigentlich die meisten Leute nicht ein reales Problem mit dem. Und trotzdem konstatieren wir, du kannst nicht mehr konkurrenzieren mit den staatlichen Löhnen. Der Staat stellt permanent neue Leute ein und die Verwaltung wächst. Und er wird grösser, was grundsätzlich an und für sich ein Problem ist. Bei Leuten, die liberal denken. Ich weiss nicht, ob wir noch das drittes Thema anschneiden sollen. Nämlich die Frage, das ist jetzt kurz angetönt worden, wenn wir uns immer so ein bisschen gleichmässig und moderierend bewegen, haben wir natürlich auch das Problem, dass wir gewisse Sachen nicht mehr lösen können. Wir haben ein paar ganz grosse Herausforderungen, wo wir uns die Zähne ausbeissen seit 20 Jahren. Zum Beispiel das Rentenalter. Wo unmöglich ist, viele Länder um uns herum haben das Rentenalter aufgesetzt, weil es einfach, wie soll ich sagen, natürlich ist, dass das irgendwann musst du aufsetzen. Energieversorgung. Haben wir ein riesen Problem mit der Energiewende. Wir könnten auch über die EU reden. Jetzt sind wir auch irgendwie, wie soll ich sagen, am Anschlag mit dem Rahmenabkommen. Also, ja, ich möchte mal fragen, ich frage zuerst dich, oder? Sind wir unfähig geworden für Reformen?
Ja, wir sind eigentlich auf politischer Ebene ziemlich unfähig geworden für Reformen. Weil wir eigentlich immer nur Reformen haben können machen in dem Kontext von der direkten Demokratie, die immer einen expansiven Charakter hatte. Oder man hat, die AHV hat man können reformieren, verändern, solange man es immer noch ein bisschen ausgebaut hat. Also man hat immer eine Art etwas oben drauf gelegt. Und jetzt sind wir aber in der Phase, wo man eigentlich sparen müsste, oder? Und das ist irgendwie extrem schwierig in einem Land, wo irgendwie alle ihr Portemonnaie haben und können mitbestimmen, da irgendwie irgendwelche Einschnitte zu machen. Das finde ich echt so. Interessant finde ich aber auch, dass ist zum Teil wird es aufgefangen durch eine grosse Flexibilität und eine positive politische Kultur, eine positive Kultur überhaupt in der Gesellschaft. Und zum Teil reformiert sich das System wie auch ein bisschen selber. Also ich finde das beim BVG interessant, dass ja eigentlich, das ist ein totaler Konstruktionsfehler gewesen, dass man den Umwandlungssatz ins Gesetz festgeschrieben hat, weil ja der Umwandlungssatz ist ja nichts anderes als die Umrechnung, auf wie viel Lebensjahr hat man noch nach Eintritt vom Rentenalter. Mhm. Dann wird das umgerechnet und dann wird die Rente entsprechend aufteilt. Mhm. Und da kann man jetzt nicht mehr senken, weil ja irgendwie die Leute lieber mehr Rente haben. Aber was jetzt passiert ist ja, dass der ganze überobligatorische Teil, wo ja praktisch alle sind im überobligatorischen Teil versichert in der zweiten Säule, der wieder Umwandlungssatz senkt, gibt jetzt einen umhüllenden Umwandlungssatz, der wieder etwa bei diesen 5% ist, wo eigentlich korrekt wäre. Also das System, wir können es nicht reformieren, aber es findet irgendwie
einen
Weg.
Wir finden einen Schlaumeierweg.
Das System findet doch einen Weg, dass es doch irgendwie reformiert wird. Mhm. Also ich finde es, darum ist es bis jetzt auch noch nie so dramatisch gewesen, wie es hätte können sein, weil das System eben auch irgendwie elastisch genug ist, sich irgendwie selber zu reformieren.
Mhm. Und ich nehme jetzt den Ball gerade auf und sage, bei der Energiewende, die eigentlich gescheitert ist, werden wir am Schluss einfach 2 bis 3 grosse Kraftwerke bauen für ein paar Jahre, 10, 20 Jahre und verpestet nochmal ein bisschen die Luft mit CO2, mit Gaskraftwerk und mogelt uns dort irgendwie durch. Aber ja, die grossen Würfe klingen nicht, aber sie sind vielleicht auch noch nie, oder sie sind immer, wie der Michael sagt, das ist schon noch gut. Wir sind natürlich seit den beiden Weltkriegen nur immer in einer positiven Aufwärtsphase gewesen. Man hat alles im Grunde noch lösen können mit Geld, Und man ist sich das gewöhnt und das Geld ist da. Und jetzt kehrt es also richtig zum ersten Mal.
Ich finde, das stimmt ja so nicht. Ich meine, wir haben in den 70er Jahren Rezession gehabt. Es gibt schon schwierigere. In 90er Jahren war es eine ganz schwierige Zeit in der Schweiz. Höhere Arbeitslosigkeit, falsche Geldpolitik von der Nationalbank, die EU-Frage. Nein, ich finde, man darf jetzt auch nicht übertreiben. Oder? Ich finde nicht, die Schweiz hat ja sehr viel offensichtlich richtig gemacht. Das wären wir ja nicht nach wie vor eines der reichsten Länder der Welt. Und wir haben eine unglaubliche Zuwanderung, was ja immer ein Kompliment ist an das Land. Warum kommen die Leute? Weil sie gerne da reinkommen. Weil das Land funktioniert. Also haben wir sehr viele Sachen richtig gemacht. Und es kann ja nicht sein, dass ein Land, das wir jetzt so diagnostizieren, das
aber ist ja, also jetzt positiv,
unfähig, oder?
Aber ich habe gesagt, aus der Gesellschaft raus, aus der Wirtschaft raus, ist es eben agil genug und attraktiv genug.
Drum, ja, aber es liegt auch an
politischen Darum können wir uns das eher leisten.
Ich weiss nicht, ob wir so politisch so viele Fehler gemacht haben. Ich glaube nicht, dass wir so viele Fehler gemacht haben. Vor allem auch wieder relativ natürlich zu den anderen. Wir machen eben wegen unserem System halt vor allem weniger Fehler. Ich glaube, das ist der grösste Asset von diesem Land. Dass unser System so ist, dass du ganz viele zeitgeistige Moden kannst du nie so krass machen wie die anderen. Also, die Energiewende ist ein gutes Beispiel, wenn du es vergleichst mit Deutschland, oder? Die Deutschen, die tun dann wirklich die Atomkraftwerke einfach abstellen. Oder? Die stellen es einfach ab. Wir machen das nicht.
Nein, Mühlenberg läuft
nicht. Sich, ja, das ist aber nur ein Sicherheitsgrund. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenfehler von der BKW, wo es gemeint hat, das sei für sie eine ganz gute Idee und so weiter. Das war schon politisch gewesen, aber ich kann das sagen, also ich garantiere dir heute da, die Kernkraftwerke, die wir noch haben, die stellen wir noch ganz lang.
Ja, da bin ich auch relativ da überzeugt, weil der Wind
und treibt. Ich würde mit dem nur sagen, bei uns kannst du eben nie Reformen machen, aber das ist genau unser Vorteil, dass wir sehr viele Sachen nicht können machen, nicht haben können machen, oder? Du hast da
auch es gibt gar keine Not. Du hast ja gesagt, du
sagst, ich gebe krasse Neoliberalen. Die grosse Not ist für mich der grosse Staat, der immer grösser wird und sehr, sehr eine grosse Meisterschaft entwickelt hat, wie er das Zeug der Politik kann entziehen kann. Wie er seine, und das ist nicht nur bei der direkten Demokratie, das ist schon im Parlament so. Wir haben eine unglaublich übermächtige Verwaltung, die ihre Bundesräte meiner Meinung nach im Griff hat und ziemlich genau weiss, wie sie das Zeug modeln muss, dass das Zeug eigentlich fast nicht mehr politisiert wird und es wird einfach Zeug vorwärts getrieben, wo wir eigentlich nur die Spitze vom Eisberg dann einmal sehen und dann gibt es eine Abstimmung und dann sagen die Leute wieder Nein oder auch das Parlament sagt Nein, aber vorher läuft ganz viel in eine Richtung, die ich glaube, ist falsch. Wo uns in vielen Sachen, wird nicht in Abgrund, das wird nicht passieren. Aber wo einfach falsch ist, wo, ich meine, schau mal, Bildungsreformen. Wir haben jetzt seit 30 Jahren wird unser Bildungssystem umgebaut, ruiniert. Wir haben fast keine Abstimmungen gehabt über das, richtig? Und es ist auch nicht so, dass das Parlament das vorwärts getrieben hat, sondern es kommt aus der Verwaltung raus.
Gut, also könnt jetzt so, müsst unter normalen Umständen widersprechen oder kritisch nachfragen und sagen, ja, Moment.
Ich hätte es widersprechen.
Also zum Beispiel, es gibt ja ganz andere Einsichten, oder müsstest du noch mindestens begründen, warum du das so eine Katastrophe findest, aber lassen wir das.
Nein, aber das Katastrophale finde ich, ja. Da wollen wir diskutieren. Da nimmt mich Wunder, was du mich empfindest. Ich glaube, ehrlich, dass also, die Verwaltung immer grösser wird, machen die das auch immer besser, sind auch immer intelligentere Leute, die dort arbeiten. Die wissen ziemlich genau, wie man sehr viele Sachen eigentlich entpolitisiert, dass wir gar nicht mehr darüber diskutieren und dann kommt das auch.
Können wir mit der Analyse zu einem Schluss langsam.
Aber ich finde es eben spannend, weil du vorher gesagt hast, die Bevölkerung spielt da gar keine Rolle, sondern meines Erachtens hat es eben schon sehr viel damit zu tun, dass sozusagen die Geldfrage niemand mehr interessiert. Und im Parlament auch niemand mehr interessiert. Und darum auch niemand mehr die Debatten führt darüber. Und es ist einfach unattraktiv, die Debatten zu führen. Also darum ist das auch möglich. Und darum passiert das auch zu einem gewissen Grad. Bin ich mit dir einig? Also ich sehe das auch.
Das Parlament versagt eben. Das Parlament tut zu wenig.
Du hast einfach die Bevölkerung als heilig. Aber die Bevölkerung muss halt irgendwo auch aufpassen.
Nein, die Bevölkerung. Nein, also Entschuldigung, die Bevölkerung kann ich auch kritisieren. Wir sind es blöd. Oder wir sind es blöd. Wir lassen uns ziemlich viel gefallen. Das meine ich.
Ja, genau. Das ist auch schwierig.
Und dann ist auch nicht alles, und dann muss ich jetzt sagen, ich finde jetzt auch nicht alles, aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht alles verkehrt. Also beispielsweise, dass man Tagesstrukturen schafft. Dass jetzt selbst der Kanton Schweiz, wo eigentlich wie eine SVP-FDP-Mehrheit hat, hat jetzt kantonsweit Tagesstrukturen eingeführt. Und zwar nicht, weil wir jetzt finden, der Staat muss grösser werden, sondern weil sie einfach merken, das ist ihnen das beste Mittel, am einfachsten etwas gegen Fachkräftemangel zu schaffen. Und das führt am ehesten dazu, dass die Frauen wieder arbeiten. Und das ist auch ein Problem, das ist eine Herausforderung. Also ich würde auch nicht einfach immer sagen, mehr Staat heisst irgendwie schlechtere Wirtschaft. Das ist nicht immer, mehr Staat ist kontraproduktiv.
Es kommt ja, gut, da können wir jetzt noch diskutieren, ob das der Staat muss so zur Verfügung stellen oder ob das auch ein freiheitlicher genau. Privatwirtschaft
ist. Aber ich muss ja irgendwo auch noch widersprechen.
Nein, ich glaube nicht, dass der Staat wirklich, jetzt noch früher ist der Staat sehr wichtig für Wirtschaftswachstum. Aber jetzt sind wir in einer Größe vom Staat und auch in einem Perfektionierungsgrad.
Ja, das schon. Aber was?
Dass der Staat eigentlich nur noch Gutes machen für die Wirtschaft, indem er sich zurücknehmen würde. Das wäre meiner Meinung nach
gute wichtig. Rahmenbedingungen und die Tatsache, dass wir echten Fachkräftemangel haben.
Ja, aber
und der Fachkräftemangel wird grösser, der wird strukturell sein, der wird europaweit sein.
Das sind alles, das stimmt völlig, aber das sind alles Folgen von einer falschen Politik von unserer Verwaltung. Fachkräftemangel, fangen wir mal an. Das hat mit dieser
totalen... Nein, sagst, wir fangen an.
Nein, ganz schnell.
Jetzt mal ein bisschen schmuchlen, ich will nicht aufhören.
Nein, ich höre nachher auf. Aber die Akademisierung zum Beispiel, das ist einer der wichtigen Gründe, warum wir zu wenig Leute haben, die Berufsleute sind. Die Akademisierung war eines der absoluten Hobby von unserer Bildungsverwaltung. Zum Beispiel ist ein Punkt, wo sie selber schuld sind. Personenfreizügigkeit. Mit der EU ist insofern ein Problem, weil wir eigentlich Personenfreizügigkeit bräuchten mit der ganzen Welt. Das geht aber nicht. Also müssten wir eigentlich ein anderes System. Wir bräuchten unbedingt aus Drittstaaten mehr Leute.
Und so weiter.
Es gibt ganz viele Sachen, wo der Staat selber die Schuld ist.
Aber das Problem ist,
der Staat sagt, das ist ein Problem, das ich muss lösen.
Aber zum Beispiel auch dort, unsere Fachhochschulen, das ist ein totales Erfolgsmodell. Ja. Doch, die Leute, die in die Fachhochschulen gehen, die sind gefragt, verdienen gut, verdienen besser als die, die den Uni-Abschluss haben.
Die, die von der Berufsbildung
ja, aber das ist eine verzerrte Sicht. Mhm. Und das Problem ist nicht, also wir haben nicht zu viel von denen. Wir haben zu wenig Handwerker, wir haben zu wenig manuelle Berufe. Mhm. Aber wenn die nicht ins Gymi gehen, was machen sie denn? Machen sie eine KV-Lehre. Wir haben zu viele Leute, die einen Bürojob haben wollen. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt CCR ist oder nicht.
KV ist schon viel besser als das Gymnasium.
Nein, das ist doch ein Kapitel.
Viel besser.
Nein, genau. Im KV hast du am meisten Probleme. Wenn du nur das KV machst, hast du heute das Problem mit Stellen zu suchen. Dort wird am meisten Weg rationalisiert.
Nein, du kannst ja nachher
vorstellen. Also das ist eben genau, entweder musst du Weiterbildung machen, musst weitergehen, musst eine CCR-Ausbildung, oder dann ist Handwerk das, was goldigen Boden hat. Die beiden Sachen.
Also am Schluss muss ich sagen, ich habe mich in den letzten Wochen sehr mit liberalen Theoretikern beschäftigt und das ist, glaube ich, eine Glaubensfrage ein bisschen, oder? Der Markus denkt, dass das der Merz viel besser könnte lösen, wenn man ihn machen lassen. Du glaubst halt doch, dass es gut ist, wenn der Staat dort gewisse Strukturen zur Verfügung stellt und eingreift und das können wir ein anderes Mal.
Ja, wobei ich würde jetzt noch sagen, dass man in dieser sehr grundsätzlichen Frage, da kann man meiner Meinung nach sogar noch mit guter Treue unterschiedlicher Meinung sein. Und ich bin nicht der Meinung, der Staat braucht es nicht. Aber wir haben jetzt das Problem von einem grossen, weitgehend inkompetenten Staat. Das ist das Problem. Wir haben ganz viele inkompetente Leute, die eine schlechte Politik machen.
Machst du wieder eine neue Büchse auf?
Nein, ich komme Büchse wieder zu.
Also.
Und der bin ich zum Teil deiner Meinung. Genau. Ich
habe nur inkompetente Leute.
Ich habe einfach gesagt, es gibt einfach auch Staatsaufgaben, die für mich, also ich würde es anders beurteilen, dass es überall weniger Staat besser ist. Ich würde sagen, es gibt Staatsaufgaben, die wirklich auch unterstützend sind für die Wirtschaft.
Aber jetzt, das muss man jetzt noch erklären. Was heisst denn inkompetente Leute im Staat?
Nein, ich meine, nicht per se inkompetent, aber dass man halt einfach gewisse Sachen einfach, dass wenn man mal Stellen hat, noch mehr Stellen schafft und noch mehr Aufgaben sich anlacht und der Staat in irgendwelchen Bereichen wächst, wo nicht immer zugunsten von der Bevölkerung ist. Da bin ich mit ihm einig.
Wunderbar.
Also. Ich bin liberal.
Okay, super.
Unabhängig.
Also, wir werden es sehen. Danke vielmals, herzlichen Dank, dass du da bist, Michael Herrmann und dir, Markus, für das Gespräch. Euch fürs Zuschauen, Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Adieu miteinander.